Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Berlins schönste Seiten. Noch einmal aus dem Literaturhaus Berlin im Übergangsquartier in Altmoabit, aber wie immer mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Sonja Longulius und Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. Eine Eingangsfrage, die für mich zentral auch bei der Auswahl dieses Buches war, was ich mitgebracht habe. Und zwar, wie kommst du, Felix, ich fange mal mit dir an, weil ich mit Sonja schon ein bisschen drüber gesprochen habe, wie kommst du eigentlich zu neuen Büchern? Und neu meine ich jetzt nicht einfach nur das, was jetzt im Frühjahrs- oder Herbstprogramm dir annonciert wird. Gehst du aktiv auf die Suche? Hast du den Buchhändler, die Buchhändlerin deines Vertrauens? Wie kommt Neues in deinen Lesehorizont?
Auf vielen verschiedenen Wegen. Also der klassische Weg ist, dass ich jetzt schon seit einigen Wochen unglaublich viel Post bekomme von den Verlagen, die mir ihre ausgedruckten Herbstprogramme zuschicken. Und die sammeln sich dann auf einem riesigen Stapel bei mir in der Redaktion und irgendwann nehme ich mir dann immer vor, die durchzuarbeiten. Das muss ich dann irgendwie jetzt im Sommer irgendwann auch tun. Ich bräuchte die eigentlich gar nicht, weil die ja auch digital verfügbar sind, diese Verlagsprogramme. Es ist aber ganz gut, sie als Mahnung vor mir zu haben. Das ist auch Arbeit, die du noch machen musst. Dann hab ich natürlich eine ganze Reihe von freien Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die über Literatur schreiben und die auch Ideen und Vorschläge haben und damit auf mich zukommen und mich da auch ganz oft auf Titel aufmerksam machen, die gar nicht so auf meinem Radar sind. Und ich schaue natürlich, lese natürlich auch selbst Publikationen der sogenannten Konkurrenz und gucke, was die so machen. Und so münzt sich das dann zusammen. Irgendwann habe ich ganz viele Rezensionsexemplare in der Redaktion liegen und irgendwas springt mich an. Und das nehme ich dann als nächstes vor.
Und das, also ein bisschen, vielleicht habe ich meine Frage nicht richtig gestellt. Das ist das, was ich so als unseren klassischen Weg beschreiben würde. Und aber gibt es so den Moment, wo du auch irgendwie einen großen Schritt mal woanders hin machst? Also weil wir sind ja auch in so einem gewissen Produktionsablauf von Verlagen, Veranstaltungen und so weiter. Ja. Du kannst natürlich sofort reingrätschen.
Kann alles unterschreiben und unterzeichnen, was du gerade gesagt hast. Und ich würde noch ergänzen, tatsächlich viel aus dem Netz, also wirklich beim Scrollen durch die verschiedenen Plattformen, dass ich darauf aufmerksam werde, gucke auch schon doch jetzt länger mal wieder bei den Bestenlisten. Also das ist so eine Hilfe, SWR-Bestenliste und so. Das ist natürlich nicht unbedingt neu, aber da komme ich manchmal auf Genres, die für mich neu sind und was anderes. Und vielleicht würde ich noch ergänzen, aber das ist selten, kam aber schon vor über meine Kinder. Also tatsächlich über die Schulen oder Kinder, dass da mal eine Inspiration für ein Buch kommt. Freunde, Familie natürlich auch. Das ist eher so der private Bereich. Aber so richtig out of the box, weiß ich nicht. Du hast ja offensichtlich ein Beispiel.
Ich habe ja jetzt ein Buch. Ja, das liegt
dann
jetzt halt
raus.
Auf dem Tisch.
Ja.
Social Media sollte man vielleicht noch sagen, ne?
Also ja, genau.
Was so in der Timeline aufschlägt, das gerät dann auch irgendwie ins Visier und möglicherweise macht man was damit.
Ja, es ist eine Frage, die mich so zunehmend beschäftigt, weil ich dachte, okay, diese gängigen Rezeptionskanäle, die haben wir irgendwie drauf und vielleicht noch Feuilleton und da. Aber wie kommt man da eigentlich richtig raus, ganz woanders hin, wo man eben dadurch nicht hinkäme? Und Sonja und ich hatten eine interessante BookTok-Veranstaltung auf der Messe, die uns beide sehr überrascht hat, als uns klar wurde, wie groß die Plattform ist, wie viel darüber verhandelt wird. Und das war für mich so ein bisschen der Einstieg zu den Gedanken über das Genre, das ich euch heute vorstellen will. Musenrausch heißt das Buch, Malou Bichon, die Autorin. Und dann hatte ich noch eine kleine Challenge mit Leonie vom Literaturinstitut Biel, weil wir beide uns kurz über die Fantasy und Romance unterhalten haben und immer, ja, das müsste man mal lesen, ja, da müsste man sich mal mit beschäftigen. Und natürlich tun wir das nicht. Und der Vorschlag kommt sozusagen genau genommen von ihr. Sie meint, das würde sie gerne mal lesen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt. Wir lesen das jetzt beide. Und das habe ich getan, zumindest zu großen Teilen. Und ich glaube, die Challenge ist nicht nur etwas Neues zu finden, sondern auch dem unvoreingenommen zu begegnen, wo ich gemerkt habe, das ist gar nicht so einfach, ne? Weil wir irgendwie, und ich weiß gar nicht, wie sich das konstituiert, ne, so ein bisschen etwas Verächtliches gegenüber der Genre-Literatur schleicht sich ja sofort in ein KritikerInnen-Gespräch ein. Und dadurch, wenn ich das tue, dann bremst mich bitte sofort. Es ist tatsächlich eine ganz neue Welt, ich glaube, die sich für uns drei jetzt auftun wird. Löwe Verlag hat es herausgebracht 2025 und nicht nur Löwe als Kinderbuchverlag bekannt, sondern Löwe Intens. Und das ist tatsächlich die Sparte für, man sagt, Altersgruppe irgendwie so um ab 16, Fantasy und Romance. Und ich habe viel gelernt. Also zum einen ist das in der einer Serie, die Urban Romantasy heißt, also in der Stadt lokalisiert. Ihr hört aber an der Wortschöpfung Romance und Fantasy verbindend. Und es ist der erste Band einer Reihe, und Reihen sind auch konstitutiv für das Genre, und zwar Nektar und Ambrosia. Und wir sprechen über Band 1, wo eine Muse und ein Mensch zusammenkommen. Und Band 2, jetzt auch erschienen, sind Nymphe und Satyr, und dritter Band Erinje und Sirene.
Erinje wüsste ich schon nicht mehr.
Genau, das sind Rachegöttinnen und so. Okay. Also es ist tatsächlich, darauf kommen wir auch gleich, ich habe nicht alles nachgeschaut, aber sehr viel Anspielungen auf die griechische Mythologie, also jetzt besonders in diesem Band. Und der, jetzt um ganz kurz die Handlung zusammenzufassen, also spielt in Hamburg, Wanda ist die Hauptfigur, eine junge weibliche Hauptfigur, auch das meistens ne, das Genre dominierend. Und sie arbeitet in der Kunsthalle und hat ein schreckliches Ereignis zu verarbeiten. Zwei ihrer engsten Freunde sind bei einem Seeunglück oder beim Segeln verunglückt. Und sie, die immer gerne gemalt hat, hat seitdem immer nur sehr dunkle und sehr düstere Bilder gemalt und möchte, also ne, ihre ganze Welt ist immer kleiner geworden, immer enger geworden. Und der Roman fängt an damit, dass sie eines Abends so eine Inspiration erfährt, jetzt wieder etwas anderes malen möchte und dann ihrer Muse begegnet. Und zwar ihrer echten Muse namens Neo, ein wahnsinnig schöner, einem griechischen Gott nicht unähnlicher Mann, der bei ihr in der Wohnung auftaucht. Und natürlich großes Chaos. Wer bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Und er ist aber genauso erschüttert, weil sie ihn eigentlich gar nicht sehen darf. Man sieht seine Muse ja bekanntlich nicht. Und ich muss sagen, das war ein interessanter Anfang. Ich dachte so, okay, nicht schlecht. Also es geht sofort los. Also die Eingangsszene beschäftigt sich mit dem Urteil des Paares, also einem Bild in der Hamburger Kunsthalle. Und der erste Satz ist, ne, die Göttin war nackt. Und stimmt ein auf, ich sag's jetzt ein bisschen platt, ne, auf Sex und Kunst und Mythologie ein. Und das, finde ich, ist schon mal nicht schlecht gemacht. Und in der Folge erfährt man dann, also Neo und Wanda sind auf so eine schicksalhafte Art und Weise aneinander gekettet. Sie muss ihn in sein Reich begleiten. Das Reich heißt Ambrosia. Er ist die 10. Muse. Die anderen 9 Musen werden einem auch ausführlich vorgestellt. Und dann, das geht dann auch aus den verschiedenen Internetrezensionen hervor, die ich gelesen habe, wird der Roman sehr ausufernd, sehr füllig, kann man glaube ich sagen, weil sie müssen ein Artefakt finden, um diese Verbindung aufzulösen. Na, innerhalb Ambrosias passieren dann noch so ein paar schreckliche Dinge. Ich merkte dann richtig, wie ich sozusagen auch den Anschluss verloren habe. Fand das aber nicht so schlimm, weil ich zu dem Zeitpunkt, also ungefähr auf der Hälfte, das Gefühl hatte, ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, was ich interessant finde, weil der Roman viele Elemente beinhaltet, die euch ja wahrscheinlich total bekannt sind. Und deswegen würde ich auch gern in der ganzen Folge immer mal wieder, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich so signifikant anders? Ne? Es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Geschichte, die mit vielen Referenzen arbeitet. Also Mythologie gibt es auch ein kleines Glossar, man muss viel nachschauen. Es ist also sozusagen wirklich ein signifikanter Teil der Handlung. Es gibt diese Kunstreferenzen, ne? Sonja, die würden dich jetzt wahrscheinlich als Kunsthistorikerin alle nicht, also vom Hocker hauen, wie subtil das ist. Also ne, Botticelli kommt und Selbstporträt von Frida Kahlo, aber auch Gustave Moreau. Also es ist jetzt
aber
auch
ein
nicht
guter Einstieg total, eigentlich, oder?
Total. Es ist eben, also es wird ernst genommen. So. Und dann habe ich mir ein bisschen angeguckt, wie ist das eigentlich geschrieben? Es ist jetzt nicht komplex, also auch in der Satzstruktur. Es ist viel so Hauptsatz, Nebensatz. Ich würde sagen, trotz des fantastischen Themas, ne, sehr hyperrealistisch geschrieben. Also die U-Bahn in Hamburg und so. Also sie müssen dann natürlich zwischendurch wieder zurück in die Stadt, also in ihr richtiges Leben. Es ist manchmal so ein bisschen didaktisch. Es wird dann immer noch mal zusammengefasst, was jetzt passiert ist. Also, ne, aber nicht schlimm. Es ist multiperspektivisch, was ich jetzt für den Handlungsverlauf eher störend fand. Also es wird so aus Wanda und aus Neos Perspektive und dann zwischendurch auch Galatea oder irgendwie noch eine andere Nymphe und also das, ne, kommt, wird, also was versucht auch in perspektivischer Hinsicht. Metaphern sind übersichtlich, also, ich habe dann, was ich ganz interessant fand, habe dann irgendwann mal geguckt, wie werden die Blicke beschrieben, weil das ja sozusagen, dass die erotische Spannung zwischen Neo und Wanda sozusagen symbolisieren soll, ne? Und dann ist so, ne, sein Blick bohrte sich in den meinen, Leos Blick fing meinen, Leos Blick huschte zu meinem Mund, das Gold in Neos dunklen Augen leuchtete einem Haufen Sterne gleich. Was auch immer ich in den Höhlen seiner Augen glaubte gesehen zu haben, war verschwunden. Da dachte ich, gut, das ist jetzt nicht mehr richtig, aber es ist so, es ist, wie ich gelernt habe, neuer Genre-Begriff, eine Slow-Burn-Romance. Also ne, es ist ja klar, dass es irgendwie zwischen den beiden prickelt, aber wieder neuer Begriff, wer so richtig viel Spice erwartet, wird enttäuscht. Also man bekommt man kommt immer wieder Hinweise auf sein Himmelbett, aber viel
man
mehr
darf
dann
nicht. Rein.
Man darf nicht rein. Doch, man darf schläft rein. In seinem Himmelbett, oh. Aber alleine.
Ah.
Und dann, also was du gerade schon gesagt hast, Sonja, ne, man hat so ein bisschen dieses so also griechische Mythologie, man hat Kunst als, also ich habe jetzt so ein bisschen polemisch in meinen Notizen Bildungsauftrag geschrieben. Also du bekommst Dinge vermittelt und dann. Was total interessant war, hat die Lektüre bei mir zwei total verschüttete Erinnerungen zutage gefördert. Und ich finde, das ist ja immer schon mal eigentlich toll, wenn Lesen oder ne, Literatur das kann. Als ich Kind war, zur Kur und habe dann so ganz lange Spaziergänge mit meiner Oma gemacht und habe ihr so in allen Einzelheiten so eine Wohnung oder so eine Art Studio, was ich mir für mich vorstellte, geschildert und habe das so ganz toll ausgestaltet. Also alles, was mir so einfiel, was ich irgendwie haben wollte, so Bilder und es musste irgendwie so was ganz Schönes sein. Und das fiel mir ein, als ich das Interieur oder so ein bisschen die Ausstattungsopulenz dieses Buches gelesen habe, weil man merkt, da hat jemand total Spaß daran. Eben dieses Himmelbett und natürlich liegen immer irgendwie Pinsel und Notizbücher und irgendwie Staffeleien und dann baden sie eben in diesem Ambrosia und es ist so alles ein bisschen too much Harry Potter zum Teil auch, aber hau rein, also es ist so, es macht irgendwie Spaß, weil du denkst ja, das ist doch Literatur auch, sich einfach so Sachen auszudenken. Und die zweite Erinnerung, das hatte ich auch total vergessen, war das eine Freundin von mir, irgendwie, es muss so in der 7. oder in der 8. Klasse gewesen sein, da hieß das Genre wahrscheinlich noch irgendwie so Softporno oder so. Es waren so, sie hatte so eine ganze Reihe von so schwarz eingebundenen Taschenbüchern und das war halt so ein bisschen dieses Verstohlen. Okay, dann habe ich mal irgendwie einen gelesen. Ich noch eine Szene, wo sie, die Protagonistin, die Hoden mit zerstoßenen Eisstückchen traktiert hat. Das ist das Einzige, was mir hinten, ne, Felix, ich muss es gar nicht kommentieren. Es ist auch total seltsam, dass mir das wieder eingefallen ist bei der Lektüre, weil es, wie gesagt, es gibt keinen expliziten Sex, aber doch sowas, wie soll man sagen, vielleicht für eine bestimmte Altersgruppe signifikantes, bisschen anrüchig, aber nicht richtig. Also so ein ganz, es ist so ein, genau, dieser, das, was wahrscheinlich als Spice bezeichnet wird. Und was ich dann sozusagen im Anschluss daran spannend fand, bei der, also ich habe es mir ja selber handwerklich angeguckt, aber dann bei der Lektüre der vielen Internetrezensionen, das ist natürlich von keinem, wie wir sagen würden, ernstzunehmenden Medium rezensiert worden, ist eine große Konzentration auf die Handwerklichkeit des Ganzen. Und das fand ich wiederum total interessant. Also von der Covergestaltung bis zum, noch ein neues Wort, Worldbuilding. was ich auch total interessant fand in so einem Fiktionszusammenhang, wurde das schon recht genau an, ist das, glaube ich, das, freue ich mich auf die nächsten Bände der Reihe, also weil ja schon klar ist, dass das als ein größerer Kosmos angelegt ist. Das fand ich ganz interessant, also jetzt will ich nicht bewerten, waren das jetzt in Auftrag gegebene Rezensionen, whatever, das habe ich jetzt nicht im Einzelnen angeguckt, aber wie viel Spice kommt da vor, Matchen, Cover und Inhalt, wie ist der Schreibstil, das fand ich alles interessante Fragen und eben abschließend die Fragen, die ich mir dann dazu gestellt habe, wie kommt man eigentlich zu Inspiration, ne, die ja sozusagen durch diese Muse-Mensch-Verbindung, die dann auch immer weiter ausgeführt wird, ne, wie verändert sich das eigene, ne, jetzt in dem Fall Malen, aber auch Schreiben, also sozusagen der eigene Kunststil. Das sind so, ne, unter welchen Bedingungen kann man das eigentlich, sie kann das eben nicht mehr nach so diesem traumatischen Erlebnis. Das sind interessante Fragen, ne, die dann vielleicht nicht immer, aber das wäre jetzt sozusagen open to discussion, so verhandelt werden, ne, wie wir uns das von einem anspruchsvollen Gegenwartsroman vorstellen. Aber wenn ein Buch Erinnerungen auslöst, Fragen aufwirft, die man dann mit in sein Leben tragen kann, ne, das finde ich auf jeden Fall schon mal interessant.
Du bist ja jetzt sehr bemüht, das Positive herauszuarbeiten. Ja. Muss ich natürlich die Frage nach dem stellen, was dir missfallen hat. Also ein Generalvorwurf an bei dieser E- und U-Unterscheidung an die U-Literatur, die sogenannte U-Literatur von der Kategorie mag man halten, was man will, ist ja, dass sie Stereotype reproduziert. Ne? Jetzt habe ich gehört von einer Geschichte, ein junges Mädchen trifft einen unglaublich schönen Mann und verliebt sich offenbar in ihn. Sie erleben gemeinsam Abenteuer. Mir kommt das erstmal vor wie ein Klischee und wie eine relativ, wie eine Handlungsschablone, die ich irgendwie in der Form schon tausendmal auch in Vorabendserien irgendwie vorgeführt bekommen habe.
Ich ergänze mal die Frage mit einer Zusatzfrage. Zwar kann man das auch, sondern kann man das sogar eher andersrum gedreht feministisch lesen, weil es ist eben nicht der männliche Protagonist, der seine weibliche Muse trifft, sondern ich weiß nicht, ob ich so oft diese Konstellation schon gelesen habe. Also Zusatzfrage zu Felix' Frage.
Genau, also ihr habt beide ein bisschen recht. Also in dem Fall, das habe ich jetzt unterschlagen oder nicht deutlich genug dargestellt, ist sie tatsächlich eine starke Persönlichkeit, die im Übrigen auch immer wieder ein queeres Interesse deutlich macht, also wie auch in der Biografie der Autorin, über die ich nicht viel rausgefunden habe, außer, das steht im Verlag, in der Verlagsbeschreibung, immer wieder eine queer-feministische Perspektive und ganz viel Gefühl reinbringt in ihre Romane. Ne, sehr, sehr junge Autorin, 1995 geboren. Und ich glaube nicht, also nichts, oder würde sagen, nein, nicht Stereotype, wie wir sie noch kennen, vielleicht entwickeln sich gerade andere Stereotype. Mhm. Und das wäre vielleicht dann die spannende Frage bei diesen Reihen. Und es ist so ein bisschen, wie Sonja gesagt hat, also er ist eher der Sanfte, also wie gesagt, man wird immer wieder von seiner Schönheit überwältigt, aber sie ist die, das kannst du hier nicht mit mir machen, was soll denn das? Also auch so ein bisschen in dieser Kategorie des Slow Burn, es gibt sozusagen dieses endlos retardierende Moment, in dem sie natürlich dann immer wieder ganz empört ist, was das hier alles soll und so weiter und so weiter. Aber das war nicht das, also ich bin natürlich mit allerhand Vorurteilen ausgerüstet an die Lektüre gegangen und das fand ich nicht.
Hast du eigentlich mal Die Nebel von Avalon gelesen?
Natürlich nicht.
Naja, wie natürlich nicht. Ich habe das natürlich als Jugendliche gelesen und mich erinnerte das gerade an sowas. Und da habe ich so einen Selbstversuch gemacht und das versucht jetzt noch mal vor ein paar Jahren zu lesen. Und das war mir wirklich unmöglich, ob dieses Kitsches und ob dieser Konstruktion von, also es war einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr an dieses Gefühl ran, was ich aber erinnere von damals. Und Das würde mich jetzt interessieren. Also du hast jetzt auch gesagt, du hast sehr viel Positives gesagt, das finde ich auch toll, aber du hast es auch noch nicht zu Ende gelesen. Ja. Also das heißt sozusagen, dich hat es nicht bis zum Ende getragen oder hat das Gefühl nicht gereicht, obwohl ja sehr viel Gefühl offensichtlich da ist, weil es ein vielleicht doch auch ein Gefühl ist, was man hat, wenn man sehr jung ist, wenn man irgendwie zwischen 15 und 25 oder bis 30 ist und vielleicht ab einer gewissen Altersklasse, dann ist es ein anderes Gefühl, was Liebe beschreibt.
Gute und berechtigte Frage. Ich hatte so den Eindruck, ich habe jetzt verstanden, worum es geht. Weder der Plot noch die Figuren interessieren mich so sehr, dass ich jetzt mich durch die gesamten 400 Seiten kämpfe in diesen verschiedenen Verstrickungen, weil die mir, und das ist jetzt aber nur ein Verdacht, nichts Neues mehr erzählen über das, was ich begriffen zu haben glaube. So. Aber das geht mir bei anderen Büchern auch so. Also das ist nicht unbedingt nur, da würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt nur dem Genre geschuldet. Und dann, das ist aber eine persönliche Vorliebe oder eben nicht Vorliebe. Ich gab Mühe mit Fantasy. So, ja. Also Harry Potter war, glaube ich, das Einzige, was ich so durchgehalten habe. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich dann auch schon wieder Genre-Diskussionen, ob das als. Und ich finde aber, was ich, glaube ich, generell interessant finde, weil das sehr junge Schreibende sind, sehr junge Leserinnen, also wahrscheinlich auch oder ganz überwiegend weiblich. Da ist aber auch, also ich glaube, mehr vielleicht als jetzt die ästhetische oder handwerkliche Qualität interessiert mich schon diese, oder doch die Handwerklichkeit, dass du sowas schreiben kannst. Du hast vorhin kurz KI gesagt.
Im Vorgespräch,
ja, aber das ist vielleicht so eine Frage, die damit verknüpft ist. Und ich bin ja neugierig darauf oder freue mich eigentlich auf den Moment, wo ich auf den ersten KI-Roman so richtig reinfallen werde. Weil du irgendwie, also du musst ja immer noch sehr gut handwerklich arbeiten. Und man sieht an dem Buch auch, wo es ihr nicht gelingt. Und ich fand das aber eben in der Rezeption spannend und in den größeren Kontext eingebettet von die jungen Leute lesen nicht mehr. Und dann doch aber so ein Interesse, in dem Fall auch an Mythologie, auch an Kunst, auch an, wie ist das gemacht? Auch in den Rezensionen kam dann, oh, ich bin dann zwischendurch ausgestiegen, da musste ich nochmal was nachgucken und so weiter und so weiter, also in der griechischen Mythologie. Ich dachte, ja gut, diese Beschäftigung damit auf so einem relativ basic Level, why not?
Und der Bildungsbürger in mir jubelt natürlich, dass, und auch der Kulturpessimist. Also man unterstellt ja so gerne und so schnell der jungen Generation, aus sehe ich auch an meinen Kindern, die sind 14 und oder 15 und 18 Jahre alt. Man denkt ja immer, was passiert mit den Aufmerksamkeitsspannen? Ne? Also die donnern sich zu den ganzen Tag mit Videos, die sind im besten Fall 20 Sekunden lang. Und dann muss ich sagen, ist es für mich erstmal grundsätzlich eine positive Nachricht, eine positive Botschaft, dass es auch noch Medien gibt, die konsumiert werden, und zwar offenbar von einer breiten Gruppe von Menschen, jungen Menschen, die ganz andere Art von Konzentration und Versenkung erfordern. Punkt eins. Punkt zwei, griechische Mythologie. Mir ist griechische Mythologie als trockenster Stoff in der Schule um die Ohren gehauen worden. Ich habe alles immer sofort vergessen. Dabei sind das ja alles fantastische Geschichten. Vollkommen irre, durchgeknallt. Und das ist mir eigentlich erst als erwachsener Mensch bewusst geworden. Wenn Literatur einen Beitrag dazu leisten kann, früher zu erkennen, was das für großartige Geschichten sind, dann muss man sagen, Applaus.
Und ich glaube, das ist nicht die Intention, dann wäre es, glaube ich, gleich wieder ganz schlimm, sondern das ist aber, es geht sehr organisch, natürlich da rein. So, also, das jetzt mal so als Aufschlag in Sachen Romantasy. Ich weiß nicht, wie weit wir das noch hier im Podcast vertiefen werden. Jetzt, du hast gerade das schöne Stichwort gesagt, breite Masse. Jetzt gehen wir mal zu einem Buch, was vermutlich leider nicht von der breiten Masse rezipiert wurde. Julia Tschimafejewa, Blutkreislauf. Ich bin im ersten Moment, Sonja, gebe ich zu, erschrocken, weil ich dachte, Sonja hat doch jetzt kein Gedichtband gemacht.
Ja, aber wenn du in Richtung Bromance gehst, Romantasy, dann gehe ich in die Richtung Lyrik. Genau, ich habe mitgebracht Julia Tschimafejewa, Blutkreislauf. Ein Gedichtband, der schon im letzten Jahr erschienen ist, bei der Edition Fototapete, aus dem Belarussischen übersetzt von Tina Wünschmann. Und Julia Tschimafejewa kommt nächste Woche zu uns ins Literaturhaus. Und ich wollte die Gelegenheit einmal nutzen, diesen Band vorzustellen und sie vorzustellen. Genau, wahrscheinlich nicht die breite Masse. Auf der anderen Seite hat sie in diesem Jahr ziemlich viele Auszeichnungen bekommen und ist auch nominiert auf der Shortlist für den Internationalen Literaturpreis vom HKW. Also nicht völlig unbedacht und nicht völlig unbesehen. Genau, es ist ein Lyrik- und Erinnerungsband in drei Kapiteln, die aufgeteilt sind einmal zum Auftakt, dann gibt es ein Kapitel, das heißt Sie, das beschaut das ehemalige Kind, das sie war, die Jugendliche, die junge Erwachsene. Und das dritte und letzte Kapitel heißt Ich und ist sozusagen die Zeit seit dem Exil, als sie nämlich 2020 aus Belarus zusammen mit ihrem Mann Alhird Bakarewitsch Belarus verlassen musste und seitdem in der Schweiz gelebt hat, in Hamburg gelebt hat, in Berlin gelebt hat, an unterschiedlichen Exilorten. Das ist ja jetzt auch immerhin schon mal 6 Jahre unterwegs. Und davon handelt auch dieser Band. Also es ist eine europäische Familiengeschichte eines Jahrhunderts und es ist der Weg ihres Exils, aber nicht nur ihres Exils, sondern auch von Familienmitgliedern. Und ich hatte ja im letzten Podcast auch Textcollagen mit dabei von Siri Üstwedt, wenn man so möchte. Und das ist auch eine Form der Textcollage. Sie arbeitet mit Briefen aus ihrer von ihrer Familie, mit Gedichten, eigenen Gedichten. Es gibt auch essayistische Passagen, wo sie einfach diesen Weg des Exils ein bisschen genauer beschreibt. Und dann hat sie so ein paar Textfragmente drin, die ich besonders spannend finde. Also zum Beispiel die Überseepassagierlisten, wo ihre Tante, die nach Kanada ausgewandert ist, ins Exil gegangen ist, auf diesen Listen, wo sie die gesucht hat. Und ein Fragebogen für ehemalige Kriegsgefangene von deutscher Zwangsarbeit, weil ihr Großvater, den er 1946 ausgefüllt hat, war Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter im deutschen NS-Regime. Genau, all diese Collagen bindet sie zusammen. Die Themen habe ich eben schon kurz angerissen. Es geht eben um Europa, es geht um Exil. Sie spricht sehr viel über Sprache und den Verlust von Sprache. Also sie spricht natürlich Belarussisch, sie spricht Russisch, auch ein bisschen Ukrainisch oder sogar recht gut Ukrainisch und Englisch. Aber zum Beispiel das Deutsche ist ihr noch nicht so ganz vertraut. Also sie versteht eine Menge, aber das Sprechen und das Schreiben fällt natürlich insbesondere noch schwer. Also das ist Thema. Die Sowjetunion ist ein Thema, die Kollektivierung und das Leben in Belarus damals. Sie spricht über Tschernobyl. Das ist natürlich auch interessant. Irgendwie Tschernobyl ist für mich so lokalisiert in der Ukraine, aber natürlich hat das enorme Auswirkungen, weil das an der Grenze zu Belarus ist, ja auch auf die belarussische Bevölkerung gehabt. Auch da gab es dann schon eine Evakuierung und eine Zwangsumsiedlung, aus anderen Gründen natürlich, aus gesundheitlichen, aber trotzdem. Und sie spricht über diese Unmöglichkeit, ein Visum zu bekommen, zu fliehen, ins Exil zu gehen. Dann kommt eben auch noch Corona, also Visum und Virus. Das fand ich so eine ganz tolle sprachliche Gegenüberstellung, wo sie eben die Unmöglichkeit darlegt. Und dann kommt natürlich der Krieg, also der Angriff Russland auf die Ukraine 22, der natürlich für sie als Belarusin auch ein einschneidendes Erlebnis war. Genau, und ein wichtiges Thema für sie ist auch die Schuld und die Scham über das Weggehen. Also sie hat sozusagen, sie ist ins Exil gegangen, sie hat damit auch ihre Familie, ihre Freunde, ihr Leben zurückgelassen. Ihr war es dann doch möglich, ja, das Visum hat irgendwann funktioniert. Ich glaube, sie ist über Penn Deutschland damals nach Europa gekommen, wobei Europa auch ein großes Wort ist, weil die Belarussen sich natürlich auch zum Teil jedenfalls als EuropäerInnen sehen, also auch ganz wichtig. Und jedes Gedicht trägt einen Namen, entweder eines Familienangehörigen oder ihr eigenen Namen und eines Ortes. Und ich würde ganz gern einmal so zwei Abschnitte für euch lesen. Dieses Gedicht heißt Julia, Zug, Schweiz, 2023. Ich lese nur den Anfang und das Ende. Du Verräterin, sagt Minsk zu mir, nichts gebe ich dir zurück. Nicht die verweinten Augen der Veilchen, nicht die letzten Küsse der alten Katze, nicht deine ungeschriebenen Bücher. Und der letzte Absatz: Du bist gegangen und nahmst nur das weiße Radiogedächtnis mit. Auch wenn in deinen Kopfhörern die alten Hits noch trostlos jammern, auch sie gehören dir nicht mehr. Also es ist sehr viel Abschied und Schmerz und der Versuch, einen Umgang zu finden mit diesem Exil und sich irgendwie zu verorten innerhalb einer Familie, innerhalb einer Sprache oder eben auch mehreren Sprachen und irgendwie einen Weg zu finden, mit diesem Exil umzugehen. Und ich hatte das eben schon erzählt, also sie hat jetzt so ein paar Auszeichnungen bekommen, einmal diesen Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil und aber vielleicht noch ein bisschen wichtiger diese Nominierung für den Internationalen Literaturpreis. Also da ist sie jetzt auf der Shortlist, wie gesagt, vom HKW. Und die Begründung der Jury, die hat mir sehr gefallen. Ich würde die auch gerne noch mal einmal kurz zitieren. Die schreiben nämlich: Keine Form genügt, um den Verlust des Zuhauses zu ertragen. Darum wählt der Blutkreislauf verschiedene Formen für sein Heimweh, für die Erprobung exilierten Sprechens. In diesem belarussischen Familienroman muss man nach dem längsten Abschied auch das Gedicht aufgeben, was es einmal kannte, um sich als Brief wieder daran erinnern zu können. So, also es wählt eben eine sehr, ich finde das einfach schön beschrieben, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist ein Familienroman, es ist eine Textcollage, die sich eben dieser Familie im Exil annähert und das eigene Exil eben auch in verschiedenen Formen bespricht. Und ja, mich hat es tatsächlich sehr berührt, weil es sehr konkret ist wiederum und dann aber eigene Formen und Bildsprachen findet, um mit dieser Situation, die sicherlich eine Ausnahmesituation ist und doch leider sehr viele Menschen heutzutage betrifft, umzugehen.
Blätter gerade in dem Buch und ein bisschen beantwortet sich meine Frage dadurch auch. Also ich muss mal offen gestehen, dass ich mit Belarus, dass ich andere Stärken habe als Kenntnisse über Belarus.
Ja.
Und da stellt sich mir automatisch die Frage, wie voraussetzungsreich ist dieses Buch und wie viel muss man mitbringen, um das auch wirklich angemessen durchdringen und nachvollziehen zu können?
Nicht viel. Ich kenne mich auch nicht gut mit Belarus aus. Also ich glaube, meine Auseinandersetzung damit hat eher auch mit der ganzen Situation 2020, ne, als es die großen Aufstände und auch die große Hoffnung gab, wo man dachte, okay, Belarus entwickelt sich politisch vielleicht in eine andere Richtung und nicht Richtung Putin, sondern eher Richtung Europa. Da hat eigentlich so ein Interesse erst angefangen und auch mit der Erkenntnis über die Ukraine und den Krieg, der dort tobt, dass das doch alles, dass diese Staaten doch da auch eng zusammenhängen im Sinne von, dass sie alle eigentlich von diesem ehemaligen Sowjetunion, ja, Konstrukt immer noch wieder eingesogen werden in dieses. Ich glaube, man muss nicht viel wissen.
Ja, es ist nicht eher, also ich würde, glaube ich, die total gegenteilige, entgegengesetzte Frage stellen, ob man nicht viel eher Gefahr läuft durch diese, ja, wie du ja schon angedeutet hast, ne, Hunderte von Exilliteratur, ne, in welcher Form jetzt auch immer, ob als Roman, Gedichte, Collagen, ob man eigentlich und ob die individuellen und auch historischen Unterschiede komplett aus dem Blick verliert. Mhm. Also an welcher Stelle ist es dann eigentlich noch konkret auf Belarus bezogen? Und wahrscheinlich würdest du sagen, nee, ist es nicht. Und ja, ich frage mich immer, ist das eigentlich gut, dass wir uns eigentlich alle auf dieser Ebene verstehen müssten, ne, dass Exil, ne, die so schwer ist, so viel Schmerz mit sich bringt, egal woher, egal welcher Krieg, oder ob das auch eine Gefahr birgt. Das ist,
ich weiß nicht, Gefahr für was. Also ich finde halt erschreckend, wenn ich sowas lese, und das macht sie ja auch dadurch, dass sie die Briefe der Familie, die teilweise ja fast 100 Jahre alt sind, mit einbindet, hat man das Gefühl, sag mal, mein Gott, wann soll denn dieses Exil aufgrund von Krieg, Vertreibung, Not, wann hört denn das endlich mal auf? Also das ist ja Teil natürlich der Menschheitsgeschichte, deshalb, ich weiß nicht, also das ist total universell. Das kannst du auch wahrscheinlich in Nordafrika spielen lassen oder in Syrien oder in, also die Exilerfahrungen sind wahrscheinlich ähnlich, sind anknüpfbar, aber es macht es irgendwie noch gewaltiger. Und dann hat man, aber ich finde es trotzdem wichtig, ist zu personalisieren, weil wir ja nur über die einzelne Person oder die einzelnen Schicksalsfamilie hast du überhaupt die Chance, das greifbar zu machen. Weil sonst hast du ja plötzlich, arbeitest du nur noch mit Migrationszahlen. Und da wollen wir ja eigentlich von weg. Also jedenfalls in einem literarischen Diskurs.
Ja, wobei auch da interessant, ich dachte jetzt gerade auch wieder an das Selbstverständnis der exilierten AutorInnen, die ja dann auch ganz oft wiederum nicht nur als Exilierte wahrgenommen werden wollen. Na, also das, da tut sich dann ja sozusagen so eine neue Diskussion auf und ich also bin sehr gespannt auf, ja, was und wie sie sich präsentiert.
Ja, also dann mache ich noch kurz ein bisschen Werbung für die Veranstaltung, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich, an dem Abend zu kommen. Also es wird ein zweisprachiger Abend, belarussisch-deutsch, simultan gedolmetscht von Viktoria Kirsten, nächste Woche Dienstag am 16. Juni um 19 Uhr im Zirkuszelt Kabowazi auf dem Tempelhofer Feld. Und sie wird mit der Literaturkritikerin Siglinde Geisel sprechen. Und auch ihren neuesten Gedichtband vorstellen, der heißt nämlich Zirkus. Das hat uns natürlich besonders interessiert, den im Zirkus zu präsentieren. Und da versucht sie sich erstmalig auf Deutsch Lyrik zu schreiben. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der Sprung. Und das ist auch etwas Typisches für das Exil-Literaten und Literatinnen. Entweder man verweilt in der eigenen Sprache oder man versucht und wagt diesen Sprung. Und Julia Tschimafiljewa versucht das in ihrem neuesten Band und das lohnt sich, sich das mal live anzuschauen.
Na bitte, das ist doch ein gelungener Übergang zu dir, Felix, da Michaela Kohlhaas bei uns schon präsentiert wurde und ich würde jetzt einfach mal behaupten, sie ist das, was sich das, die ernstzunehmenden Medien, ich nehme das Wort nochmal auf, unter dem gelungenen deutschen Gegenwartsroman vorstellen. Das sieht man schon am Titel. Wie funktioniert das Worldbuilding in Michaela Kohlhaas?
Das ist eine fantastische Frage und es ist natürlich tatsächlich, sind die Parallelen gar nicht so klein, denn es hat tatsächlich Elemente von Fantasy, dieses Buch, sehr lustige und sehr interessante. Ich steige, glaube ich, mit einer kurzen Erinnerung daran ein, woran dieser Roman erinnert oder warum der so heißt. Also vielleicht in 3-4 Schlagwörtern, Michael Kohlhaas, 1810, Heinrich von Kleist, ein Pferdehändler aus dem Brandenburgischen will zur Leipziger Messe fahren, wird aber auf dem Weg aufgehalten. Ihm wird gesagt, er solle einen Passierschein beibringen. Er weiß davon nichts, ist davon überrascht, fährt nach Dresden, um sich diesen angeblichen Passierschein zu holen, lässt seine beiden Rappen als Pfand vor Ort da, kommt zurück und stellt fest, dass diese beiden Rappen komplett hinüber sind, runtergewirtschaftet sind, auch nicht mehr zu verkaufen sind auf irgendeiner Messe. Er empfindet das als große, und es ist tatsächlich auch ein großes Unrecht, das ihm da widerfahren ist, versucht dagegen zu protestieren beim Landesherrn, das hilft aber nichts.
Ist das alles auch wichtig?
Ich komme gleich drauf, ja. Und er entwickelt sich zu einem Mordbrenner, zu einem brandschatzenden Söldner, der mit einem Heer durch die Lande zieht und alles verwüstet. Einer der rechtschaffensten und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit ist, glaube ich, die Formulierung bei Kleist. Eine fantastische, große Erzählung. Und das führe ich deshalb so ausführlich aus, weil das nur am Rande was mit der Figur zu tun hat.
Ja, vielen Dank.
Nein, man muss sich ja fragen, wenn ein Roman Michaela Kohlhaas heißt und so ostentativ auf dieses kanonische Stück Literatur anspielt, dann kann man diese Frage, glaube ich, nicht umgehen. Es geht hier um eine Art von Rebellion. Ja, es ist eine Frau, die heißt auch Michael Kohlhaas. Ja, es kommen auch Figuren vor, die auch bei Kleist vorkommen. Wenzel von Tronka zum Beispiel, da ist das der Mensch, der die Pferde zu Schanden reitet, ist hier ein Immobilienspekulant. Und Michaela Kohlhaas ist hier keine Pferdehändlerin, sondern Angestellte einer Friedhofsverwaltung. Und hat einen Kollegen, der heißt Herse. Herse spielt auch eine Rolle im Original, sage ich schon. Also das hier ist auch ein Original, weil es wahnsinnig originell ist. Es erzählt nämlich die Geschichte einer Aussteigerin auf eine ganz andere Weise. Denn Michaela Kohlhaas entschließt sich, und es ist, also wenn ich es erzähle, muss ich fast lachen, weil sie entschließt sich, den radikalstmöglichen Weg in die totale Aussätzigkeit zu gehen und als Obdachlose durch die Lande zu vagabundieren. Eine fast mittelalterliche Gestalt, eine Sagengestalt, damit wird sie auch verglichen. Ich musste immer denken an so ein Gemälde von Max Ernst, das heißt der Hausengel. Das ist so ein Lumpenkerl, der so ganz wild durch die Gegend tanzt und gleichermaßen bunt wie auch irgendwie angsteinflößend ist. Und sie bekommt natürlich mit diesem Lebenswandel, der dazu führt, dass sie immer mehr verwahrlost, immer mehr stinkt und trotzdem natürlich sich irgendwo aufhalten muss, bekommt sie es mit einer Gesellschaft zu tun, die das auf keinen Fall sehen möchte. Ganz interessant, der Gedanke, den man am Rande dabei hat, warum ist eigentlich eine aussätzige Frau so ein so viel größerer Skandal als ein aussätziger Mann, den, oder aussätzig ist vielleicht ein bisschen diskriminierender Begriff, aber ein obdachloser Mann gehört zum alltäglichen Straßenbild, zumindest in Großstädten. Aber diese Frau ist ein Skandalon und mobilisiert unglaublich viel Abwehr, egal wohin sie sich wendet, die Leute wollen sie nicht sehen. Gleichzeitig gibt es in diesem Roman eine Frau, die Erzählerin, möglicherweise identisch mit Heike Geißler, die mit großer Bewunderung auf diese beispielhafte Frau, wie sie immer wieder schreibt, blickt und gleichzeitig aber ein Leben innerhalb der Regeln führt. Also selbst einer Erwerbstätigkeit nachgeht, Kinder hat, auch deswegen häufig eingespannt ist in Kinder zum Sportunterricht bringen und so weiter und so fort, aber trotzdem von dieser Frau nur in den höchsten Tönen singen kann. Und das kann man nicht anders begründen als damit, dass diese Frau wirklich absolut frei ist. Also sie ist sogar noch freier als Bartleby. Also Bartleby sagt ja bei Herman Melville irgendwann, ich möchte das lieber nicht tun. Er bleibt aber bleibt unauffällig äußerlich. Ne? Er verweigert jetzt nicht die bürgerlichen Routinen der Körperhygiene. Und wählt auch nicht den Weg in die Obdachlosigkeit. Du als Anglistin verbesserst mich, wenn ich was falsch...
Nee, er bleibt einfach da sitzen.
Er bleibt einfach da sitzen, ja. Und tut nichts mehr. So, und sie geht einfach raus und sie verlässt alle Routinen der bürgerlichen Existenz. Und das Einzige, was sie tut, ist auf kleinen Kärtchen Menschen daran zu erinnern, dass sie sterblich sind. Was Heike Geißler hier macht, ist ein tatsächlich so eine Art Ästhetik des Widerstands durchzuspielen. Sie hat, glaube ich, in Interviews auch gesagt, dass diese Romanfigur ein Eigenleben entwickelt hat und dann gemacht hat, was sie wollte. Deswegen ist es auch keine Überschreibung oder auch kein feministisches Reenactment von Michael Kohler, sondern ein wirklich eigenständiger Roman, der allerdings, um auch was Kritisches anzumerken, ein bisschen kürzer hätte ausfallen können. Ich glaube, der Punkt ist nach 200 Seiten gemacht oder nach 150 Seiten gemacht, um was für eine Figur sich da handelt. Es ist auch sprachlich von einer großen Eleganz und mit vielen interessanten Wendungen ausgestattet. Aber dadurch, dass es eigentlich keine Handlung gibt, fragt man sich am Ende, warum geht's denn jetzt immer noch weiter? Also das Verhältnis zwischen der Erzählerin und Michaela Kohlhaas ist geklärt. Und sie selbst als Charakter ist auch aufgefächert und klar und steht vor mir, sodass ich am Ende gedacht habe, ach schade, ein bisschen weniger wäre vielleicht besser gewesen, mehr gewesen.
Ja, also ich muss das auch unterstreichen, das stimmt. Also ich glaube, das liegt an der Konstruktion, weil sie bietet uns ja ein Jahr in nicht 12 Kapiteln, sondern in 11 Kapiteln, weil der Sommer irgendwie zusammengefasst ist, weiß auch nicht warum, Juli und August ist ein Kapitel. Sowas irritiert mich zum Beispiel. Aber genau, also sie hat sozusagen diese Konstruktion und ich glaube, da hätte ich mir dann auch mehr Radikalität von Heike Geißler gewünscht, dass sie da vielleicht sogar rausbricht. Also ich glaube, sie hält dann einfach die Struktur, um es am Ende sozusagen, um ihre Protagonistin Michaela Kohlhaas an ihr Ende zu führen. Können wir spoilern? Müssen wir nicht spoilern? Ich bin ja keine Germanistin, ich hatte Kleist nicht gelesen und habe dann aber zum Anlass genommen, mir Kleist vorzunehmen und das auch zu lesen und habe auch immer gedacht, okay, die Parallelen sind nicht groß, aber jetzt, wo du es erzählt hast, diese absolute Radikalität, das würde ich sagen, ist die große Erzählung und auch so ein bisschen diese Verortung, also ich habe gedacht, Heike Geißler hat sich, glaube ich, schon Gedanken gemacht, wo das spielt und das spielt ja in Leipzig und sozusagen diese Referenz, also auch an der Verortung, ich kann da noch nicht viel zu sagen, es ist jetzt nur so eine Vermutung, aber das ist irgendwie wichtig. Also diese Verbindung zwischen dem Ort Leipzig, hast du ja gerade auch erzählt, ich weiß nicht, spielt ja nicht alles bei Gleisball in Leipzig,
Dresden, aber und Umgebung,
Dresden ja. und Umgebung, ja. aber sozusagen, sagen wir mal grob, dieses Gebiet, das ist, glaube ich, für sie auch wichtig. Und eben, wie gesagt, diese große Radikalität, also das hat mich schon umgehauen, sie traut sich da schon einiges.
Ja. Also es ist auch, also es ist nicht nur der Roman über eine Widerständlerin, eine Dissidentin, sondern es ist auch im besten Sinne dissidente Literatur. Also sie ja. weigert sich auch, also bei Kolas ist die Sache ganz klar, es ist erzählt, wie dann tausendfach davor und danach, es passiert etwas grob Ungerechtes und darauf aufbauend leiten sich Folgen ab. Das ist hier gar nicht so.
Nee, es passiert
es gibt ja eigentlich
nichts.
Keinen Skandal. Ja. Also es gibt nur irgendwie diese Welt, in der irgendwie Immobilienspekulanten unglaubliche Macht über das Leben von ganz vielen Menschen ausüben. Es gibt Kriege, es gibt all das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Und das führt dazu, dass sie irgendwann sagt, tschüss. Und das ist schon, also da, allein in dieser Dramaturgie liegt ja schon eine Verweigerungshaltung gegenüber klassischen Modellen des Erzählens.
Aber weil man sich anders gar nicht mehr gegen herrschende gesellschaftliche Verhältnisse wehren kann?
Ja, es ist ja in dem Sinne nicht so eine politische Anleitung oder so. Wenn wir das alle machen würden, dann läge die Welt da nieder. Sondern es ja. ist einfach ihr Weg zu sagen, also ich mache da jetzt nicht mehr mit. Ich werde das nicht weiter vorantreiben. Alle anderen machen ja weiter mit. Ich finde auch wichtig neben Radikalität, es ist auch so ein Aufruf zur Empathie. Also weil die Einzige, die eigentlich empathisch ist, ist die Erzählerin. Und alle anderen stoßen sie ja auch weg und verstoßen sie. Aber die Erzählerin erinnert uns daran, warum es sich lohnen könnte, so jemanden wie Michaela Kohlhaas ernst zu nehmen, wahrzunehmen als Person, vielleicht abstoßend und stinkend. Es wird ständig gesagt, wie sie stinkt. Mhm. Und das stößt einen auch physisch ab. Aber darüber, über diesen Reflex hinwegzukommen und zu sagen, okay, trotzdem Empathie. Was ist ihre Geschichte? Warum, wieso, weshalb und so. Also das fand ich schon stark in der Anregung des empathischen Momentums in einem.
Ich habe mir auch eine Stelle markiert, die ich ganz gerne kurz vorlesen möchte,
wenn
ich
die darf. Moderation ist, rutscht okay. einem, wenn du, also ganz, ganz kurz.
Ist ganz kurz. ganz kurz, weil ich finde, das fand ich ein schönes Beispiel dafür, wie das geschildert ist. Und der Gestank ist auch ein gutes Stichwort. Der kommt da nämlich vor. Also da spricht sie nun selbst. Eine Frau wie ich, jede Frau muss Prioritäten setzen und ich will aussehen und gehen und reden wie ein Wald. Und ich bin auf einem guten Weg. Das ist alles meine ganze echte Abgenutztheit. Das ist alles mein fettiges, ranziges Haar und mein saurer Geruch. Das ist alles mein Wachstum und mein Zerfall. Das ist alles mein Schmutz. Ich habe niemanden und nichts bezahlt. Mir ist das Antlitz der Abnutzung, der Benutzung zu geben. Das war ich alles selbst. Das ist diese Form von Freiheit und ich habe in meiner ganzen Lektüre-Biografie noch nie eine Frau so sprechen gehört und finde das als enorme Bereicherung, diese Radikalität in der Selbstbestimmung mal vorgeführt zu bekommen.
Dann mache ich jetzt das, was Sonja und ich uns immer von unseren ModeratorInnen wünschen, nämlich mit aller Kraft die Fragen zu unterdrücken, die ich alle noch habe, weil wir schon ans Ende des Podcasts gekommen sind. Ihr könnt ja lesen, Fantasy, Romantasy, Gedichte, Collagen. Wie würdest du das zusammenfassen als Genrebegriff?
Histo-Fantasy, Feministus.
Romanicus.
Sehr gut. Oder ihr schreibt eure eigenen Bücher und führt das Worldbuilding fort, was wir hier heute begonnen und weitergeführt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ein Podcast von Funke.